Manchmal braucht es eine Kopfnuss, wenn das Leben mal aus der Bahn gerät. Willkommen bei Kopfnuss. Ich will gehört werden. Ich bin Sabine Herfurth und ihr hört den neuen Podcast des AWO Kreisverband Harz. Heute sitze ich in Blankenburg mit Sina, sie ist Assistenznehmerin, und Anke Fechner, sie ist Bezugsbetreuerin und Alltagsbegleiterin. Sina, erzähl uns doch mal ein bisschen über dich.
Ja, erstmal hallo. Erstmal so ein schönes Gefühl, jetzt auch für mich jetzt hier zu sein und auch von mir erzählen zu können, weil ich eigentlich eher so ein verschlossener Mensch bin, nach innen gekehrt, auch jetzt damit auch mal nach außen zu gehen. Ja, ich bin 43 Jahre alt und bei mir ist es halt so, dass ich ja Symptome, also ich gehe eher so nach Symptomen oder beziehungsweise Symptomverhaltensweisen seit meinem 9. Lebensjahr und Diagnosen oder bezogen jetzt auf psychische Erkrankungen wurde eben ja erst nach Jahren festgestellt.
Das heißt, was war da, also da warst du ja noch Kind, was für Symptome hast du da festgestellt?
Also ich habe angefangen, im 9. Lebensjahr mich in der Schulzeit oder auch im Sportunterricht im Platz selber zu verletzen, mich ganz doll zurückgezogen und auch in mich gekehrt, aber hauptsächlich war ihm halt dieses selbstverletzende Verhalten. Das ist dann natürlich auch in der Schule dann aufgefallen und man war einfach auch noch zu klein. Also es gab noch keine Bezeichnung dafür. Die haben dann gedacht, dass man sich irgendwas antun wollte, also mit Suizid, und das wollte ich halt nicht, sondern es war einfach so dieser Drang da, mich selber zu verletzen. Man wurde dann auch zu Schulpsychologen, praktisch wurde alles ja, sag ich mal, angerührt, aber ich habe halt nicht gesprochen, ich war einfach da noch nicht bereit dazu. Mhm. Und ich habe mir in dem Sinne auch nicht helfen lassen, also ich war einfach noch Kind und wusste ja selber nicht, was ich war.
Wie ging denn das weiter dann?
Also es ging dann weiter, dass, wie gesagt, ich mich ja ehrlich gesagt nicht helfen lassen wollte. Meine Eltern haben mich natürlich schon Gedanken gemacht, was ist los, und also wie gesagt, hat ja keiner verstanden. Warum, weshalb, oder es gab keine Bezeichnung dafür. In der Schulzeit wurde man dann eher so, hatte ich dann eher auch damit zu kämpfen, als von den anderen Mitschülern als Außenseiter. Weil es spricht sich ja rum, sowas, wenn, sag ich mal, die anderen Kinder eher sich normal verhalten und man selber eben halt nicht. Von der schulischen Leistung her hat das eigentlich immer gepasst. Also da habe ich nie irgendwie Probleme gemacht. Das lief immer super, aber eben halt der Kontakt zu anderen Mitschülern, der war gestört. Also ich war eher so Einzelgänger und Außenseiter und gehänselt und ausgelacht. Und da hat man sich dann eher so zurückgezogen, eingeschüchtert, praktisch den Tag über sich gebracht und zu Hause dann da gesessen und alles in sich hineingefressen. Und eigentlich dann auch isoliert, sozialer Zurückzug von allem. Ja.
Das hat ja dann sicherlich die eigentliche Situation nicht verbessert, sondern ich kann mir vorstellen, auch verschlimmert.
Ja. Bei mir war es ja dann so, dass ich ja dann auch immer eine Bezugsperson, zumindest versucht habe, eine Bezugsperson oder Freundin zu finden. Es gab ja dann als auch so ein Erlebnis dann auch in der Schulzeit, dass sich dann meine beste Freundin halt das Leben genommen hat. Und ich dann dadurch dann eben halt auch meine richtig krasse, kann ich jetzt so sagen, krasse Phase begonnen habe. Also richtig mit, oft selten mit selbstverletztem Verhalten, dass das richtig dolle zugenommen hat. Und ich war mit allem im Krieg, also inneren Krieg habe ich empfunden. Und ich habe dann auch keine Hilfe angenommen. Ich habe wirklich rebelliert, ich bin abgehauen, ich habe die Schule geschwänzt. Und es war wahrscheinlich auch so jetzt im Nachhinein so ein Hilferuf, der aber eigentlich dann ungehört geblieben ist. Dann kam ja auch nochmal Schulpsychologe, da hat mich dann meine Mutter hingebracht und da habe ich auch noch nicht, also da habe ich auch gemerkt, was wollt ihr jetzt von mir? Wollt ihr jetzt irgendwas Böses oder ich will jetzt nicht reden? Also man hat so gedacht, die wollen mich verändern und also da war noch überhaupt nicht dran zu denken, mir auch helfen zu lassen. Hatte dann aber nochmal so einen Schub, wo ich mich auch wieder gefangen habe, habe ja dann auch die Schule beendet und eine Lehrstelle dann auch gefunden, also mit Hilfe meiner Mom. Und man hat ja gedacht, wenn man eine Ausbildung hat, naja, manche haben ja dann gesagt, oh, dann wird die Schule ja klar im Kopf. Da war immer noch nicht klar, warum, weshalb, was ist da los. Und also da war wirklich dann so, wo ich heute sagen kann, so die extreme Phase. Ja.
Hattest du da für dich schon eine Vorstellung, warum das so ist? Warum du diesen Kick suchst, warum du dich selbst verletzt?
Das kam dann so bruchweise halt raus. Es hat, wie gesagt, auch was mit der Kindheit zu tun. Da habe ich das verdrängt eben halt, sag ich mal so, von, das ist halt ein schwarzes Loch gewesen. Und bruchstückweise, vielleicht auch durch die Situation mit dem Suizid von meiner besten Freundin, kam das dann irgendwie alles raus. Dass ich mich dann auch daran erinnert habe, es ging dann um diesen sexuellen Missbrauch in der Kindheit. Und dass ich da als Kind auch schon klar um Hilfe rufen habe. Mir ist was passiert und es wurde halt nicht wahrgenommen. Ach, das war so ein blöder Traum und ich wurde halt nicht ernst genommen. Und dann habe ich da einfach auf diese Art und Weise versucht, irgendwo das zu verarbeiten. Oder klar, ich habe da auch hingeguckt, warum mache ich das? Das kam, wie gesagt, erst so später, dass ich so das Gefühl hatte, ich wollte mich auch noch selber entstellen, dass mir sowas nicht nochmal passiert. Also ich wollte mich auch hässlich machen. Mhm. Weil dann einfach so dieser Gedanke, dann fässt mich keiner mehr an.
Dann hast du das ja als junge Erwachsene schon viele Jahre mit dir rumgeschleppt. An welcher Stelle kam denn dann der Wendepunkt? Oder wo gab es nochmal eine größere Veränderung?
Also der Wendepunkt kam für mich, wo ich meine Fahrschule gemacht habe. Da, also bisher habe ich eher so das Gefühl gehabt, gerade so im Sommer mit T-Shirt, die Narben vom selbstverletzten Verhalten, also das Schneiden. Jeder guckt, wie sieht die dann aus? Was hat die dann gemacht? Auf welcher sozialen Schiene kommt die denn? Also es gab solche Formulierungen auch von außen. Und als ich dann die Fahrschule gemacht habe, saß dann vor mir eine Frau, die sah aus wie Marilyn Monroe vom Aussehen her, ganz schick gemacht. Und ich saß dann so hinten und guck so nach vorne und habe auf ihre Unterarme geguckt und habe dann gesehen, sie hatte auch Narben. Und da hat es dann so Klick gemacht, wo ich dann gesehen habe, hey, du bist ja damit nicht alleine. Es war erstmal auch so ein einfaches Gefühl. Es gibt ja auch noch andere, die wahrscheinlich Ähnliches durchgemacht haben. Und das hat mir dann so ein bisschen ja auch Mut gemacht, mich auch damit dann weiter auseinanderzusetzen. Zum einen war es natürlich den Alltag bewältigen, Ausbildung, Fahrschule, was im Leben zu erreichen. Und andersrum auch dieser tägliche Kampf damit.
Wie gut hast du denn den Alltag meistern können?
Also ich habe dann erst auch, sag ich mal so, ich habe Selbsthilfegruppen besucht, gerade auch für missbrauchte, sag ich mal, Frauen, Kinder oder auch Männer. Und da auch erstmal einen Ansprechpartner zu haben, das war schon mal gut. Erstmal, dass die da zuhören und auch Fragen beantwortet zu bekommen. Warum fühlt man sich so schmutzig oder man so, sag ich mal, bestimmte Ablehnungen oder Abneigungen entwickelt hat im Laufe der Jahre, die man vorher nicht verstanden hat. So einen bestimmten Typ Mann, den man einfach widerlich fand oder ignoriert hat oder Abstand oder Gerüche, wo man gleich so ein Ekelgefühl und da einfach auch drüber zu reden. Dass ich da gemerkt habe, dass das hilft enorm. Und dann auch mal aufgefächert zu bekommen, welche Möglichkeiten es gibt für Therapie. Und das hatte ich ja vorher halt nicht. Und da war ich dann auch erstmal so bereit, da möchte ich jetzt hingucken und auch was machen.
Wie alt warst du da ungefähr?
Das war dann so ab 16. Ich habe dann auch mit ambulanter Therapie versucht, erst ab 2000. Und richtig damit auseinandergesetzt habe ich mich dann, als mein Sohn kam. Bei mir war es ja auch so, dass ich ja zum einen eben halt mit der Diagnose emotional instabile, sag ich mal, Persönlichkeitsstörung mit Borderline, dann immer wiederkehrende depressive Phasen, gerade auch Angststörungen und dann noch gekoppelt mit Essstörungen, Bulimie. Das ging auch sehr lange. Und das kam dann eben halt, also klar, man hat dann gesagt, oh, ich könnte jetzt einfach aufhören, auch mit einem Verletzen, mit einem Ritzen. Ich habe dann halt gemerkt, dass das so ein schleichender Prozess war von dem einen ins andere, also vom Ritzen in diese Essstörung rein. Und es war wie so eine Spirale, wo ich dann gemerkt habe, wenn du da jetzt raus willst, ich hatte Angst, was nimmst du dann als nächstes? Tabletten, Alkohol oder so irgendwas anderes Extremes? Da wollte ich einfach diese Spirale durchbrechen. Also ich wollte auch verstehen und das hat man damals noch nicht so gesehen, aus dieser Opferrolle raus. Und zum einen war es ja dann auch so, was mich dann mal begleitet hat von den anderen Leuten her, diese Ablehnung, dieses Ablehneverhalten. Was ist mit der passiert? Oder dass man so hingestellt wird, so auch beschimpft, asozial. Und das tat auch dolle weh. Ich meine, man hat sich das ja nicht ausgesucht, was passiert ist. Ja, und irgendwo ist manchmal auch bis heute noch so, dass man so hingestellt wird, als wäre man ein Täter. Jetzt hätte man was ganz Schlimmes verbrochen. Und auch wenn die dann hören, was, du warst für Therapie, du warst bei einer Tagesklinik, bist bekommen welcher Klapse und bist du für eine Gestörte oder man trifft Menschen mit Konfliktsituationen, die einen verarschen, belügen und dann stellt man da irgendwas richtig oder sucht die Konfrontation, dann heißt es auch, glaubt der mal nicht, die war in der Klapse und das macht einen dann auch so wütend.
An der Stelle würde ich ganz gerne mal kurz einhaken mit der UN-Behindertenrechtskonvention. Das ist ja ein Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderung. In Artikel 28, angemessener Lebensstandard und sozialer Schutz, steht in Absatz 2, die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderung auf sozialen Schutz und den Genuss dieses Rechts ohne Diskriminierung aufgrund von Behinderung und unternehmen geeignete Schritte zum Schutz und zur Förderung der Verwirklichung dieses Rechts. Also Recht auf einen angemessenen Lebensstandard, sozialen Schutz ohne Diskriminierung. Jetzt ist die Frage an dich, Sina. Du hast ja nun ganz andere Erfahrungen gemacht. Was meinst du, müsste noch passieren, damit die UN-Behindertenrechtskonvention irgendwie dahin kommt? Wir befinden uns ja nun ganz weit weg von der Realität.
Ich habe ja zum Teil einmal, sag ich mal, gute und natürlich aber auch, wie gesagt, die anderen Erfahrungen gemacht. Also man bekommt ja, man hat ja schon das Gefühl, einfach so diesen Stempel auf der Stirn zu haben. So, dass in der Akte, ob das jetzt beim, sag ich mal, irgendein Amt jetzt ist oder so, man hat dann diesen Eintrag so drin oder man hat halt diese Akten da drin, warum, weshalb, über Jahre gesammelt. Und dass dann so viele eben halt auch nicht sehen, was in den Jahren mit Therapien passiert, dass man sich auch verändert. Also man ist ja nicht mehr die 15-Jährige, die hinter der Tür, sage ich mal, wild drauf los, sich verletzt und immer nur noch danach guckt, wie sie sich schaden kann. Man möchte diese Chance haben. Oder dass sie eben halt mal dahin schauen. Was ist denn in den Jahren passiert? Auch nicht dieses Mitleidige, diese mitleidigen Blicke. Oh Mensch, du Arme, und was ist dir denn passiert? Und das habe ich erlebt, auch beim Thema Sport zum Beispiel. Also eine Kombi mit Therapie, auch mit Reha-Sport. Und dann so diese, also zum einen war es toll, sag ich mal, unter Menschen auch wieder zu gehen, das zu trainieren, von der Isolation auch wieder unter Menschen zu gehen, aber dann so die Blicke. Man wird ja praktisch von anderen eben halt auch daran erinnert, hey, du bist ja krank. Dass man nicht gesehen wird als Mensch eben halt. Ich musste, wie gesagt, erstmal jahrelang erstmal, dass erstmal bei mir angekommen ist, dass ich da auch was ganz Schlimmes überlebt habe. Das schaffen vielleicht manche gar nicht. Dass manche vielleicht gar nicht sehen, was man eigentlich für eine Hochleistung auch jeden Tag bringt.
Nun sind ja seit dieser Entwicklung auch noch ein paar Jahre ins Land gegangen. Und heute bekommst du psychosoziale Betreuung im Alltag. Wie ist die Entwicklung dahin gegangen?
Also früher bin ich auch alleine klargekommen. Es kam dann aber eine Situation, da habe ich mich dann entschieden. Also ich habe ja dann 2008 noch meine Tochter bekommen. Und dann gab es eben halt eine Situation, wo ich mich dann 2011 dazu dann aufgerappelt habe, aus der Verantwortung heraus, auch für meine Kinder. Also bevor du jetzt hier irgendwie komplett abschmierst, weil ich gemerkt habe, stimmt was nicht, oder ich komme jetzt alleine nicht mehr zurecht, suchst du dir halt Hilfe. Und während dann meine Tochter in der Kita war, bin ich dann halt in die Tagesklinik gegangen. Und da habe ich dann auch positive Erfahrungen gemacht, die mich dann aber auch ermutigt haben, auch wirklich daran dran zu bleiben. Und das war ja nicht nur, dass man da irgendwo sitzt, wie manche sich vielleicht vorstellen, man geht zum Psychologen und sitzt da, der andere sitzt da, also der Therapeut sitzt da mit einem Zettel und Stift und dass man da eine Lebensgeschichte erzählt, sondern man muss da wirklich auch aktiv mitarbeiten. Natürlich war mir auch von vornherein klar, wenn ich jetzt da hingehe, tagsüber, und ich möchte mir helfen lassen, muss ich mich natürlich aber auch vom Erzählen her oder auch gedankenmäßig muss ich mich aber auch nackig machen. Also da jemanden auch, um mir helfen zu lassen, muss ich dazu beitragen. Dann war natürlich auch das Gute an der Tagesklinik, man ist dann so 15 Uhr, Feierabendzeit sage ich jetzt mal so, ist man nach Hause gegangen und konnte genau das, was man dann dort erfahren hat, auch gleich im Alltag umsetzen. Und bin ja auch seitdem dann aber auch in der Betreuung geblieben bei den Therapeuten und er begleitet mich auch seit Jahren. Und dann eben halt zu gucken, wo finde ich auch Stabilität. So, das ist zum Beispiel auch so ein Auslöser gewesen, Stabilität. Hat man Arbeit, dann hat man eine Stabilität, man bekommt seinen Lohn, Und man kann dann einkaufen, man kann die Rechnung bezahlen, fällt das weg, man verliert den Job, schon ist eine Unsicherheit da, man wird instabil und alles gerät ins Wanken, Ängste entstehen. Das fiel eben halt auch mit diesem Wort Stabilität auch zusammenhängt. Mhm. Und das ging dann halt mit Tagesstruktur. Dann wichtig halt die Uhrzeiten, Termine, Mahlzeiten ja auch. Das war ja dann auch noch mit dem Thema Essstörung noch dazu. Dass ja dann die Therapie dann auch mehr in das Licht gerückt ist, Thema Selbsterhalt, weil ich ja immer noch diese Probleme hatte mit den Essstörungen. Dass erstmal darum ging, Essen neu zu lernen, kochen und auch Selbstversorgung. Also jetzt so mit meinen Kindern, das war alles wunderbar, aber eben halt mit mir selber halt nicht. Da war immer noch so dieses selbstschadende Verhalten mir selbst gegenüber eben halt, dann eben halt im Essenbereich.
Du bekommst im Alltag psychosoziale Betreuung. Was genau bedeutet das und was sind die Sachen, die für dich dabei besonders wichtig sind?
Also man hat mir beim Klinikaufenthalt sozialpsychologische Dienst empfohlen oder auch zur Seite gestellt, dass man einen sozialen Dienst für Alltagsarbeiten eben halt, sag ich mal, beantragen kann. So, das habe ich dann auch gemacht. Und habe dann auch eine Betreuerin zur Seite gestellt bekommen, worüber ich, wie gesagt, heute auch sehr dankbar bin. Ist ja nun schon ein paar Monate jetzt her und kommt auch einmal die Woche. Und da erarbeitet man zusammen einen Plan oder eben halt auch mit Wünschen und Zielen und setzt das dann halt um. Es gibt sicherlich auch Tage und Wochen, wo es vielleicht nicht so klappt, dass man einfach dann auch so einen Aufgabenbereich hat oder wieder Tagesstruktur, dass man daran erinnert wird. Oder was mir zum Beispiel halt sehr gut tut, sind halt auch die Gespräche. Weil ich halt, wie gesagt, nach wie vor mit der Isolation oder halt auch mit wenig Menschenkontakt dann auch Gesprächspartner habe. Und das tut mir sehr gut, einfach dann zu erzählen, wie war der Tag, wie war die Woche, was liegt an. Oder was jetzt zum Beispiel bei Amts wegen auch eine ganz, ganz tolle Erfahrung für mich gewesen ist, die Unterstützung zu haben. Dass bei Amts wegen einfach zu wissen, da sitzt meine Betreuerin, sitzt da draußen, dass man erstmal den Weg alleine versucht, dass man da reingeht und sagt, ich versuche das erstmal alleine und dann aber zu wissen, falls man einknickt, hey, da sitzt noch jemand draußen, könnte ich dann reinholen. Also es ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung.
Wo stehst du denn heute?
Also auf jeden Fall schon ein Stück weit weiter in Sachen Therapie und damit auch umzugehen oder was man jetzt auch gelernt hat und dass man jetzt aber auch die oder dass ich jetzt zumindest auch die Kraft habe, das gerne auch weiterzugeben an andere. Das vor allen Dingen auch, auch ohne Medikamente, dass man das schaffen kann, auf jeden Fall. Und gerade auch mit Therapie, man hat ja schon einiges durchprobiert, gibt es ja auch schon Möglichkeiten, die es ja früher im Alter von 9 oder 15 gab es das ja alles noch nicht. Das ist heute schon weiter. Auch mit den Therapeuten, auch mit Klinikaufenthalt. Das hört sich dann immer ganz schlimm an, aber wenn man das da durchgemacht hat, muss ich echt sagen, das war echt eine große Hilfe. Man braucht ganz viel Geduld. Am Anfang denkt man vielleicht, dass es schwach ist, dass es Quatsch ist, irgendwo hinzugehen, sich Hilfe zu suchen, aber es ist eigentlich genau das Gegenteil, dass das eigentlich auch eine Stärke ist. Zu sagen, ich habe ein Problem, ich habe da Sorgen, ich habe komische Gedanken und dass man sich dafür nicht schämen braucht. Ich habe das auch schon mal erlebt, dass dann welche auch mit ähnlichen Diagnosen oder auch mit Symptomen, dass die sich dann auch aufgegeben haben und gesagt, ist mir egal oder ich mache das jetzt so und ich habe mich damit abgefunden. Und dann aber auch zu sehen, nee, das möchte ich für mich nicht. Also die Veränderung zu wollen, also man muss es wollen. Und dann schafft man das auch.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Okay. Ja, vielen Dank, Sina, dass du heute hier ein bisschen aus deinem Leben erzählt hast, dass du so offen warst und deine Erfahrung geteilt hast.
Ich habe auch zu danken. Ich habe auch zu danken. Ja.
Dieser Podcast wird produziert vom AWO-Kreisverband Harz. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann kontaktiert uns gerne. Ihr findet uns im Internet unter www.awo-harz.de oder auf Facebook unter AWO Harz. Oder schreibt uns eine E-Mail mit dem Stichwort Podcast an info@awo-harz.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.